Impulse. Der KPMG-Podcast.
Herzlich willkommen beim Impulse-Podcast der KPMG Österreich. Heute der Teil 2 aus unserer Identity und Access Management Podcast-Reihe. Und zwar zum Thema IKS und Compliance-Anforderungen im Rahmen von Identity Management. Ich bin sehr froh, einen neuen Gast begrüßen zu dürfen. Und zwar die Sonja Irisberger aus unserem Team der Governance, Risk und Compliance. Und ja, Sonja, herzlich willkommen. Können Sie sich kurz vorstellen?
Hallo David, danke, dass ich da heute bei diesem Podcast auch teilnehmen darf. Freue mich sehr. Mein Name ist Sonja Irisberger. Ich bin Senior Manager bei der KPMG im Bereich Governance, Risk and Compliance Services. Schwerpunkte von mir sind im Bereich interne Revision, Implementierung der Revision, aber auch Übernahme der Revisionsfunktion. Also sowohl gemeinsam mit dem Kunden, falls da jemand im Unternehmen ist, der die Revisionsfunktion hat, als auch, dass wir das komplett ausgelagert übernehmen. Und das nächste ist Compliance. Hier auch wiederum Implementierung von Compliance-Management-Systemen in Unternehmen, aber auch Prüfungen und Zertifizierungen, die wir hier übernehmen. Und in beiden Fällen beschäftigen wir uns natürlich auch stark mit internen Kontrollsystemen und was es da alles zu tun gibt in diesem Bereich. Und ja, da freue ich mich jetzt schon heute, dass wir darüber reden, inwieweit hier IAM, Compliance, IKS so in einer Wechselfunktion stehen.
Wunderbar, du hast euch genau die Überleitung schon für uns gemacht sozusagen. Wir wollen ja auch die Perspektiven annehmen. Einerseits, was kann ein Identity und Access Management für die Compliance tun sozusagen, aber auch aus der anderen Perspektive, aus welchen Regularien, Gesetzen, Standards habe ich denn Anforderungen an das Identity und Access Management? Also was wäre denn jetzt für dich überhaupt die Definition für unser Publikum auch zu Compliance? Und dann versuchen wir genau diese Perspektive Identity Management auch gemeinsam dort hineinzubringen.
Compliance bedeutet einmal grundsätzlich die Einhaltung von gesetzlichen Regelungen, die gesamte Regulatorik, aber auch internen Richtlinien und Selbstverpflichtungen eines Unternehmens, weil oft gehen Unternehmen eigentlich sogar über das Gesetzliche hinaus und schaffen hier dann noch eigene Anforderungen, wie sie gerne hätten, dass ihre Mitarbeiter sich verhalten. Das heißt, durch Compliance steuere ich das Verhalten der Mitarbeiter, setze es aber auch ein zum Schutz der Mitarbeiter, sodass ich sage, ich weiß, es gibt ein Gesetz, sagen wir zum Beispiel Strafrecht, Antikorruption. Ich mache hier auch entsprechende Vorgaben, damit die Mitarbeiter wissen, in welchem Rahmen sie sich verhalten können, sodass es auf jeden Fall gesetzeskonform ist und ihnen hier keine Strafen drohen und natürlich auch dem Unternehmen dann keine Strafen irgendwie drohen.
Und das ist ein sehr schönes Stichwort, der Schutz der Mitarbeiter. Jetzt aus der Identity-Perspektive, wir wollen ja auch Identitäten schützen sozusagen, aber auch die Unternehmensassets, also quasi das, was mein Geschäftsmodell, meinen Profit auch am Leben erhält, gesamtheitlich. Und grundlegend würden mir da jetzt einmal auch drei Themengebiete einfallen, also einerseits der Identitätsschutz, also was kann ich auf meine digitale Identität im Unternehmen, aber auch im privaten Umfeld darüber hinaus. Dann auch, was bedeutet das Thema der Autorisierung? Also was darf ich zum Beispiel in einem System tun und welche Vorgaben habe ich intern aus meinen Richtlinien, aus gesetzlichen Vorgaben? Aber auch das Thema der Authentifizierung. Also dieses Thema, wer ist denn derjenige, der vorgibt zu sein? Wie wird auch dieses überprüft? Also bis zu einer Identitätsprüfung, zum Beispiel beim Eintrittsprozess. Ich muss mich mit einem Pass, mit einem Lichtbildausweis irgendwie selbst verifizieren, dass ich derjenige bin, der ich vorgebe zu sein. Wie würdest du sagen, in puncto Compliance-Anforderungen, ist die Menge grundlegend steigend? Also siehst du irgendwie in der Branche einen Trend in Richtung, dass Unternehmen immer mehr Anforderungen in die Punkte Zugriffs-Zutrittsregelungen haben und auch diese überprüfen müssen? Oder erleichtert sich das in Zukunft für die Unternehmen?
Erleichtern tut sich herzlich wenig, weil die gesetzlichen Anforderungen nehmen laufend zu. Wenn man sich das anschaut, so in den letzten Jahren, es ist auch logisch, durch die steigende Digitalisierung erhöhen sich hier auch die Anforderungen. Also es ist nicht so, dass ich sagen kann, ich kümmere mich nicht darum, wenn auf einmal alles irgendwie auf elektronische Freigabe-Workflows zum Beispiel umgestellt wird oder Zutrittskontrollen auf einmal biometrisch sind, dass ich sage, egal, das ist halt jetzt so und bedarf keiner Regelung. Es kann trotzdem jeder die Tür dann mit einem Fingerabdruck oder so öffnen. Also das heißt, es ergibt sich aus der Gesetzgebung, aber auch eben aus der Technologie heraus, würde ich sagen, dass das da immer strenger wird. Weil wenn wir zum Beispiel nehmen aus dem unlauteren Wettbewerbsgesetz, da hat man auch den Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Da ist auch ganz klar geregelt, ich meine, unter anderen Punkten natürlich, dass es von kommerziellen Wert für ein Unternehmen sein muss. Man denkt an die Coca-Cola-Formel. Da will keiner, dass die irgendwie an die Öffentlichkeit kommt, streng geschützt, wahrscheinlich irgendwo in einem Bunker. Und hier ist die Frage, welchen Leuten gebe ich hier Zugriff überhaupt auf diese Formel und wie schütze ich die vor unerlaubten Zugriff? Und das Gesetz sagt hier ganz klar, was nicht geschützt ist, kann kein Geschäftsgeheimnis sein. Das heißt, ich muss mir hier ganz genau überlegen, A, welches Geheimnis habe ich, das von so großem Wert für mein Unternehmen ist, dass ich es schützen möchte? Und B, wie schütze ich es dann tatsächlich? Und da sind wir ganz klar bei so Zugriffs-, Zutrittskontrollen, Dokumentenweitergabe, also genau solche Sachen, die es hier zu beachten gibt. Und so den Überbau bilden halt auch ein Aktiengesetz zum Beispiel oder GmbH-Gesetz, wo schon auch geregelt ist, dass die Geschäftsleitung für ein internes Kontrollsystem im Unternehmen sorgen muss. Leichter wird es bestimmt nicht. Und ich bin überzeugt davon, es gibt noch genügend andere Beispiele, wo man sagt, hier schlägt die Regulatorik immer stärker zu.
Du hast ja ein sehr schönes Beispiel gesagt bezüglich der Asset-Schutz. Was ich nicht schütze, ist gegebenenfalls nichts wert. Ging ja auch stark in Richtung des NIS-G, also des Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetzes, was ja einerseits die kritischen Infrastrukturbetreiber, also als Betreiber wesentlicher Dienste auch anspricht und wo es auch sehr tiefgründige Anforderungen zum Identity- und Access-Management gibt. Genau. Der Punkt, den du sagst, ich muss zuerst meine Assets kennen. Was sind überhaupt meine kritischen Services? Die Servicebetreiber, denen ist es sehr wohl bewusst, was diese Services auch sind, wie die definiert sind, aber vor allem auch aus der jetzt gesamten, also über auch Identity und Access Management hinweg, die aus der Cybersecurity heraus das Gesamtsystem zu schützen, regelmäßig zu überprüfen, ging auch genau in diese Richtung. Und das ist auch gesetzlich mit der NIS-G, aber auch folgend mit der NIS-2-Regelung geregelt. Was mir auch noch aus der täglichen Beratungspraxis immer wieder auffällt zu diesen Standards und Regelungen, natürlich aus dem Datenschutz heraus. Also dort gibt es sehr stringente Anforderungen, zum Beispiel zum Umgang, zum Zugang zu personenbezogenen Daten und auch welche Berechtigungskonzepte ich hinterlegen muss, wenn ich ein neues Service einführe, ein neues System einführe und was dort dahingehend auch zu prüfen ist. Das ist auch wieder ein Gesetz. Regelung. Auf der anderen Seite gibt es ein überspannendes Informationssicherheitsmanagementsystem, das einen eigenen Block für Identity Management hat und wo vom Benutzerberechtigungsprozessen Eintritt, Versetzungsaustritt bis hin zu Mehrfaktor-Authentifizierung alles geregelt und vorgegeben wird. Und die technische Umsetzung natürlich dem Unternehmen obliegt, entsprechend der eigenen der Risikobereitschaft am Ende des Tages. Diese Risikobereitschaft, jetzt wieder die Brücke zu spannen, auch mit dem gesamten Compliance-Thema. Man möchte natürlich 100% den Gesetzen entsprechen, aber auch um tüchtig geschäftlich agieren zu können, entsprechende auch Risiken am Markt eingehen können. Und genau diese Schere zu schaffen, ist natürlich die größte Herausforderung.
Das ist wirklich immer so ein, so, entschuldige, wenn ich da jetzt so reingehe, ein Spannungsfeld, dass man sagt, was bin ich bereit an Risiken zu übernehmen oder wie sichere ich mich durch eine Versicherung zum Beispiel oder so dann dagegen ab? Das sind wir im Risikomanagement auch ein bisschen. Und wie viel Schutz brauche ich wirklich, um hier meinen gesetzlichen Anforderungen auch als Geschäftsleitung dann Rechnung zu tragen? Weil gerade aus der Verbandsverantwortlichkeit heraus bedenken, was ich so mitbekommen habe, leider sehr wenige oder sie bedenken es und ignorieren es, da bin ich mir nicht ganz sicher, dass hier die Haftung der Geschäftsleitung eigentlich einmal relativ schnell gegeben ist. Dass man sagt, wenn man hier seiner Verantwortung nicht nachkommt und für entsprechende interne Kontrollen im Unternehmen sorgt, dann hafte ich persönlich. Und das ist schon irgendwie ein bisschen kritisch. Und dass man sagt, man kommt der Verpflichtung nicht nach, kann meines Wissens wirklich relativ rasch passieren. Und das ist eine kleine Unachtsamkeit, weil man nicht dafür gesorgt hat, dass alle Mitarbeiter ihre Richtlinien zum Beispiel kennen oder hier nicht entsprechende Konzepte auch für Zugangsbeschränkungen implementiert sind. Das ist immer sehr stark im internen Kontrollsystem eben auch.
Kritisch gesagt, könnte man jetzt postulieren, je mehr IKS-Kontrollen ich habe, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geschäftsführer grob fahrlässig handelt.
Überspitzt gesagt ist es das wahrscheinlich. Irgendwann wird es wahrscheinlich ineffizient, weil dann schütte ich die Leute nur mehr mit irgendwelchen Kontrollen zu und sie können ihrer täglichen Arbeit nicht mehr nachgehen, weil sie irgendwelche Papiere abgleichen und nur mehr dokumentieren, dass sie gewisse Kontrollen durchgeführt haben. Das heißt, es braucht schon einen pragmatischen Zugang zu dem Ganzen. Also man muss die Kernrisiken des Unternehmens einfach kennen. Ich glaube, das ist der Schlüssel zum Glück, dass man sagt, was ist meine Geschäftstätigkeit und was sind die wirklich großen Risiken, die damit verbunden sind, Themen, die jedes Unternehmen sicher hat, sind gerade im Personalbereich oder im Beschaffungswesen, Rechnungswesen, das ist ganz logisch und sind auch jetzt einmal, also das rechnungslegungsbezogene IKS, das kommt ja auch dann stark aus der amerikanischen SOX-Welt, wo man sagt, hier ist der Fokus drauf, um die korrekte Bilanzberichterstattung hier sicherzustellen, aber eben auch das Operative, so wie Personalaufnahmen zum Beispiel.
Jetzt wird mich ja in diesem Kontext so stark interessieren, was passiert denn ohne diese Kontrollen? Also man geht ja auch aus dem Wirtschaftsprüfungsansatz immer nach den What could go wrong? Also was kann denn schiefgehen grundsätzlich mit dieser Risikoperspektive heran? Jetzt aus dem EM-Bereich würden wir zum Beispiel alles in Richtung Funktionstrennung einfallen, Need-to-Know-Prinzipien, dann aber auch das Management, das Verwalten von privilegierten Zugriffen, vielleicht auch die Reduzierung dessen, sei es auf Serversystemen, auf bestimmten Applikationen, die eine hohe Kritikalität haben für das Unternehmen, nicht nur Finanzsysteme auch als Fokusbereich. Aber was würdest du sagen, was ist denn wirklich diese Angemessenheit und wie würdest du das in den Kontext einer Funktionstrennung oder diesem Need-to-Know-Prinzip zum Beispiel stellen?
Funktionstrennung, wenn ich da jetzt nur ein Beispiel auch aufgreife, es muss halt sichergestellt sein, dass eine Person eine Bestellung freigibt, nicht auch den Wareneingang freigibt oder die Dienstleistung, die Geleistete dann bucht im System und auch noch die Rechnung freigeben kann, dann im Online-Banking. Also das ist so klassisch, dass man sagt, diese Sachen sollten unter keinen Umständen in einer Hand vereint sein. Es gibt aber auch dann in den einzelnen Bereichen, zum Beispiel, wenn man sagt, in der Buchhaltung, es sollte nicht die Person die Bankdaten, also Stammdaten ändern kann, die Rechnung dann freigeben können. Ist eh klar, weil dann überweist sich die im schlimmsten Fall das Geld selbst.
Das gilt es natürlich definitiv zu unterbinden. Und jetzt auch aus meinem täglichen Doing, das wäre zum Beispiel so ein Beispiel, was moderne IAM-Systeme, wo multiple Verzeichnisdienste, aber auch Endapplikationen, Zielapplikationen angebunden sind, genau dies auch umsetzen können. Also die quasi das den Rahmen der Funktionstrennung, bestimmte Matrizen erstellt werden und das System auf einer zentralen Basis auch untersucht, ob diese Rolle derzeit konfliktär wäre, eigentlich schon bei der Vergabe, aber natürlich auch dann bei der Verwendung dieser Rolle. Das ist eigentlich genau die Kunst von der organisatorischen Seite, diese Matrizen der Funktionstrennung auch zu definieren mit den Gesetzen, die du jetzt im Kopf hast, das für dich natürlich ein Daily Doing ist sozusagen, aber auch mit der Technik zu verbinden, das Ganze zu überprüfen. Und ich glaube, das ist genau, was auch du gemeint hattest, die schiere Anzahl der Kontrollen birgt eigentlich das Risiko der Überregulierung, der internen Überregulierung und der Ineffizienzsteigerung, aber nicht eigentlich der Risikoabwehr. Oder wie du eigentlich super auf den Punkt gebracht hast, im Schutz der Mitarbeiter am Ende des Tages.
Ja, ich glaube nämlich, das ist wirklich was ganz was Wichtiges, dass einfach nur ein Mehr an Kontrollen nicht unbedingt ein Mehr an Sicherheit bringt. Es müssen die richtigen Kontrollen sein und man muss auch die richtigen Leute im Blick haben. Und wenn ich da so denke an Leute, eben, du hast es schon erwähnt, die privilegierten Zugänge, vielleicht Funktionstrennung gut und schön, aber da gibt es dann doch Leute im Unternehmen, die sehr umfangreiche Zugänge und Berechtigungen haben. Vielleicht hat man die dann nicht so am Schirm. Und ich glaube, das ist da ein sehr wichtiger Punkt, wo ihr eben auch helfen kann.
Was würdest du, Sonja, abschließend unseren Zuhörerinnen noch mitgeben, was die wichtigsten 1 bis 2 Punkte wären für die Sichtweise IKS und Identity Management?
Zu den wesentlichen Takeaways, glaube ich, so zum Ende kann man sagen, bei den Kontrollen mehr ist nicht unbedingt besser. Es müssen, wie gesagt, die richtigen Kontrollen einfach sein. Das setzt aber umgekehrt voraus, dass man tatsächlich die Risiken im eigenen Unternehmen, in der Organisation kennt und sich deren bewusst ist. Und was viele oft vergessen, wenn Leute im Unternehmen wechseln. Das heißt, es sind nicht nur die Ein- und Austritte, die sind oft ein bisschen besser koordiniert von den Berechtigungen her, aber wenn Leute sich im Unternehmen bewegen, Abteilung wechseln, kritisch haben wir auch schon einmal gesehen mit Karenzierungen, wenn dann Leute zum Beispiel kündigen und nicht aus der Karenz zurückkommen, dass Berechtigungen nicht entzogen wurden. Also es ist genau diese Sachen, das ist vielleicht noch so ein bisschen aus der Praxis.
Wunderbar, sehr schöne Schlusswörter. Ich würde das Ganze vielleicht noch abrunden, was mir sehr gut gefallen hat, dass der Fokus auch im Thema IKS und Compliance, dem Schutz der Mitarbeiter gilt und vor allem auch dieser Grundgedanke, was eigentlich intern nicht geschützt wird, könnte grundsätzlich auch kein kritisches Asset sein. Also dass man vielleicht mit diesen Fragestellungen nochmal, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, den Podcast beenden würden. Herzlichen Dank für die Teilnahme und ich freue mich ja auch bei den nächsten Teilen zu Zero Trust und auch zum Privileged Access Management begrüßen zu dürfen. Danke, Sonja.
Danke, David.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.